Führen ist eine Notwendigkeit und geführt werden ist eine Notwendigkeit, wenn man in einem sozialen Kontext arbeitet. Man muss sich von reinem mechanistischen Denken befreien und sehen, dass man es immer mit Handeln in sozialen Kontexten zu tun hat. Führen heißt für mich immer Menschen mitnehmen.
Hallo liebe Leitwölfin und hallo lieber Leitwolf. Heute freue ich mich ganz, ganz besonders auf diese Aufnahme. Denn ich sitze hier nicht nur nicht alleine, sondern ich habe hier heute einen Mann zu Gast, der, sieht man ihm gar nicht an, seit mehr als 30 Jahren in sehr einflussreichen Top-Positionen in der Wirtschaft und in der Politik ist. Und er ist heute hier, um mit mir einmal ein ganz anderes Thema zu besprechen. Ich freue mich und begrüße ganz, ganz herzlich Dr. Werner Heuer. Lieber Werner, herzlich willkommen im Leitwolf-Podcast.
Hallo Stefan, ich freue mich.
Schön, dass du hier bist. Werner, auf der formalen CV-Seite, du bist promovierter Volkswirt, du lehrtest am Beginn deiner Karriere an der Universität zu Köln und wie eben im Vorgespräch schon mal besprochen, unter anderem mit mir im Auditorium. Deine Vorlesung, deine Übung zur Mikroökonomie, wo wir 1000 Leute im Hörsaal hatten, war für mich immer meine Lieblingsvorlesung. Damals hast du mich noch nicht gesehen, aber ich habe dich gesehen und seitdem kenne ich dich. Dann von deinem Lebenslauf her, einfach spektakulär und außergewöhnlich. Du warst Staatsminister im Auswärtigen Amt. Du warst Generalsekretär, dann stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Du warst 25 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und das ist wirklich außergewöhnlich und selten, zuletzt 12 Jahre lang Präsident der Europäischen Investitionsbank. Du hast also Top-Positionen in der Politik und Top-Positionen in der Wirtschaft inne gehabt. Jetzt mal erst privat. Du bist erst seit kurzem raus aus deinem Amt als Präsident der EIB. Nach 12 Jahren hast du es weitergegeben. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich?
Mir geht's sehr gut. Allerdings habe ich mir den Übergang schneller vorgestellt. Das Ganze hat doch mehr Zeit in Anspruch genommen und Intensität gebracht, als ich erwartet hatte. Und deswegen habe ich so richtig das Gefühl, jetzt es ruhiger zu haben, noch nicht so voll verinnerlicht. Aber das kommt.
Okay. Erinnere mich gerade nochmal, in welchem Monat hast du dein Amt übergeben?
Zur Jahreswende. 31.12. ist mein Mandat ausgelaufen.
Okay. Und jetzt schreiben wir den 16. Juli und du bist immer noch nicht ganz raus aus Amt und Würden.
Nein, also das Thema EU-Bank, also EIB, ist abgeschlossen. Das muss man ganz klar sehen. Auch deshalb, weil man nicht den Eindruck erwecken sollte, als würde man einer Nachfolgerin in diesem Fall oder einem Nachfolger sonst irgendwie noch ins Handwerk pfuschen. Derjenige oder diejenige, die jetzt das Heft des Handelns in der Hand hat, muss der Institution auch den eigenen Stempel aufdrücken können. Und deswegen ist es nichts schlimmer, als wenn da die ehemaligen immer noch rummischen.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Du bist jetzt seit mehr als 30 Jahren Spitzenpolitiker und Wirtschaftskapitän, zuletzt als CEO einer großen internationalen Bank. Du nimmst Einfluss auf große Themen und viele Menschen. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Du hast eine außergewöhnliche Perspektive. In deinen Veröffentlichungen ist es mir immer wieder bewusst geworden und auch in unseren persönlichen Austauschen. Wir haben in Bezug auf unsere studentische Alma Mater in Köln eine sehr enge Beziehung auch zur Universität und zu studentischen Verbindungen. Du lebst eine sehr klare, informierte, respektvolle Haltung und gutes Führen vor. Egal, ob ich dich im Fernsehen gesehen habe, an der Uni gesehen habe oder in deiner Bank mal zumindest per Video sehen konnte, du lebst einfach eine tolle Haltung vor. Und ich freue mich, dass die Leitwolf-Community hier heute dich mal persönlich treffen darf. Wir werden heute bestimmt auch mal etwas streifen, ein Thema, mit dem sich vor allen Dingen manche Führungskraft in Wirtschaftsunternehmen häufig schwer tut. Das ist das Thema Politik im Unternehmen. Darauf sind viele auch sehr gespannt. Wir steigen einfach mal ein. Sag mal, vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, Werner. Weißt du noch, was eigentlich dein Interesse an Wirtschaft ursprünglich geweckt hat?
Ja, man muss sich meines biblischen Alters bewusst sein und sehen, dass ich, als ich seinerzeit in die Oberschule gegangen bin, ins Gymnasium gegangen bin, damals in einer Zeit gelebt habe, die sehr, sehr, sehr unruhig war. Die war geprägt von der 68er-Generation, die war geprägt von großen Krawallen, von Studentenunruhen. Und in dieser Zeit hatten wir in unserer Schule einen sehr offenen, aber auch kontroversen Diskurs. Und der hatte natürlich etwas mit Politik zu tun, aber eben auch mit Wirtschaft, weil die Frage, nach welchen Regeln funktioniert eigentlich dieser Staat, immer auch sehr viel mit Wirtschaft zu tun hatte. Hinzu kommt, dass mein Vater in der Wirtschaft sehr engagiert war, auch als CEO eines Unternehmens tätig war. Und dadurch war ich dann nah dran. Deswegen war für mich die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft immer sehr nahe.
Ja. Und kannst du dich noch erinnern an Momente, die für dich wegweisend waren, dass du gesagt hast, ich studiere Volkswirtschaftslehre?
Das kam relativ frühzeitig. Also ich habe mich am Anfang natürlich auch für Betriebswirtschaftslehre interessiert, war für ein juristisches Studium auch demgegenüber war ich auch nicht ganz abgeneigt. Ich bin naturwissenschaftlich, technisch nicht so fürchterlich bewandert gewesen, was ich heute sehr bedauere. Und deswegen war der Weg in die Volkswirtschaftslehre eigentlich relativ leicht bestritten. Außerdem hatte ich mir damals gesagt, nachdem ich aus meiner Schülerzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika zurückgekommen bin, ich muss mal was ausprobieren. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich gehe zurück nach Deutschland, aber nicht in die Stadt, wo ich Abitur gemacht habe, das war Hannover, sondern dort, wo mein Bruder mittlerweile studierte. Und das war an der Universität zu Köln. Und der hat mich dann auch gleich da untergebracht, in einer wunderbaren Studentenverbindung, der ich bis heute angehöre. Und du warst schnell dort sozialisiert und hab's nie bereut.
Ja, wunderschön. Wie alt warst du, als du in die USA gegangen bist?
Da war ich 18. Und das war allerdings nur ein verlängerter Sommer, so vier Monate. Aber das hat mich so gebissen. Das war auch eine völlig andere Umgebung als sonst. War nicht Washington oder New York oder San Francisco, sondern es war Montana, Rocky Mountain High. Und das ist etwas, was mich ungemein fasziniert hat, wo ich seither jedes Jahr hingehe. Nachdem ich dann ein Jahr nach diesem Aufenthalt dort mein Abitur gemacht habe, bin ich anschließend als Fabrikarbeiter nach New Haven, Connecticut gegangen und habe das Geld, was ich da verdient habe, übrigens gar nicht so schlecht damals, denn zum Reisen in den USA gebraucht und bin immer wieder in den Westen, in die Berge, ins Gebirge oder halt an die Westküste gegangen.
Oh, wunderschön. Warst du schon mal im Yellowstone?
Ja, natürlich. Das ist fast zweite Heimat. Filme, die in der letzten Zeit entstanden sind, wecken also sehr nostalgische Gefühle in mir.
Kann ich sehr nachvollziehen. Ich bin selbst einmal, das war vielleicht das Beste, was ich mit meiner Familie, ja, damals achtjähriger, zweijähriger Sohn und meine Frau gemacht habe. Viele haben uns gesagt, sag mal, ihr könnt doch nicht mit zwei so kleinen Kindern so eine große Nordamerika-Tour machen, 9 Wochen in 27 Orten in Kanada und in den USA. Haben wir doch. Man streicht einfach ein Drittel des Erwachsenenprogramms weg und dann geht das prima. Und mein absolutes Highlight war der Yellowstone Park. Schön, dass wir das entdecken, Werner. Wir haben da noch eine gemeinsame Leidenschaft. Ich möchte in diesem Leben unbedingt noch mal in den Yellowstone.
Können wir zusammen machen. Ich fahre da auch wieder hin.
Ja, dann lass uns darüber mal konkret sprechen. Sehr ernsthaft. Wenn du da bist, wenn du da regelmäßig bist, dann melde ich mich, wenn wir planen. Ja. Das ist ein Ort, der mich zutiefst emotional macht. Ja, diese Schönheit der Landschaft, die Natürlichkeit des Tierlebens. Also krass. Was macht denn der Yellowstone mit dir?
Ja, es ist einfach, der umfasst einen und lässt einen nicht los. Es ist so anders als das, was wir gewohnt sind. Nicht nur, weil es die Höhe ist und die Natur, auch die Tierwelt ist ja außerordentlich. Und das aufgenommen werden, das aufgefangen werden dort, vor allen Dingen, wenn man mit einer amerikanischen Familie sehr eng verbunden ist, das treibt einen in eine völlig andere Welt. Und das tut manchmal sehr, sehr gut. Wobei damals, als ich da hingefahren bin, Yellowstone überhaupt nicht so das Ziel von Celebrities war. Das hat sich erst in den letzten 2, 3 Jahrzehnten ergeben, dass also im Südwesten von Montana die Superreichen aus Kalifornien plötzlich das Heft in die Hand genommen haben. Das gab es damals nicht.
Ja, verstehe ich. Cool. Vielleicht noch mal eine Frage zu deinen jüngsten Erfahrungen mit der Politik. Kannst du dich noch erinnern, wann du dich entschieden hast, dein erstes politisches Amt anzunehmen?
Also ich habe mich nach der Rückkehr aus Amerika und dem Beginn des Studiums in Köln relativ schnell dazu entschieden, in die Freie Demokratische Partei einzutreten. Das war eine Zeit, wo ich Aufbruch vermutet oder erhofft habe. Das war der Weg zur sozialliberalen Koalition. Und diese Zeit hat mich dann dazu bewegt, relativ schnell Führungsverantwortung auch zu übernehmen auf der ganz unteren Ebene. Ich bin also ein Lokalpolitiker aus einem Kölner Vorort gewesen und habe dort diesen kleinen Teil der Partei in diesem Vorort, Stadtbezirk später, dann geführt. Und ja, ich meine, in so einer kleinen Partei, wenn man sich da auch noch ein bisschen engagiert, sobald du jemandem den kleinen Finger gibst, dann die ganze Hand. Und so war ich plötzlich in der größten Stadt Nordrhein-Westfalens plötzlich der Kreisvorsitzende. Und damit ist dann auch relativ schnell die Versuchung verbunden, es doch mal mit einem Mandat zu versuchen. Und da ich beim Landtag zwar kandidiert habe, aber keine ernsthaften Ambitionen hatte, habe ich es dann 1983 zum ersten Mal aufs Ganze gehen lassen. Bei der Bundestagswahl habe es verloren, aber 87 hat es geklappt. Und seitdem lässt es mich nicht mehr los.
Was fasziniert dich an Politik am meisten?
Also man könnte jetzt platt sagen, die Macht, das ist es aber eigentlich nicht. Oder wenn dann in einem sehr subtilen Sinne. Was mich interessiert ist, was will man erreichen? Was sind die Ziele? Und da unterscheidet sich Politik nicht fundamental von der Unternehmung. Man muss sich klar darüber werden, welche Ziele man zu erreichen versucht. Und da muss man sich überlegen, auf welchen Wegen man diese Ziele erreichen kann. Und ganz wichtig, auf welcher Grundüberzeugungsbasis, welcher Wertebasis man diese Zielerreichung anstrebt. Also diese Dinge gehören für mich immer zusammen. Ziele, Werte und der Weg zum Ziel.
Ja, danke. Dieser Podcast hier ist einer, der versucht, bestimmte Felder genau zu beleuchten. Im Kern geht es hier darum, gutes Führen in die Welt zu tragen. Ja, mein Team und ich verfolgen eine sehr einfache Vision. Diese Vision heißt, wir möchten gerne eine gut geführte Welt. Punkt. Warum? Ja, weil in einer gut geführten Welt gäbe es keine Kriege, würden nicht jeden Tag 10.000 Menschen an Hunger sterben. Und in der Welt, in der du dich bewegst, in der Wirtschaft, in der Politik, glaube ich, würden noch mehr Menschen an noch mehr Tagen mit einem Lächeln morgens zur Arbeit gehen und mit einem noch größeren Lächeln abends wieder nach Hause kommen. Und das wäre schön. Und deswegen arbeiten wir an dieser Vision. Gutes Führen ist uns sehr wichtig und den Hörern hier auch. Deswegen sind die hier. Wie ist denn eigentlich deine Perspektive? Warum ist dir gutes Führen wichtig?
Also Führen ist eine Notwendigkeit und geführt werden ist eine Notwendigkeit, wenn man in einem sozialen Kontext arbeitet. Und deswegen ist die Emphasis, das Schwergewicht wirklich auf gutes Führen. Führen ist für mich nicht nur Top-Down-Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen, sondern sich an die Regel zu halten, der Mensch im Mittelpunkt und nicht etwa der Mensch im Mittelpunkt. Oder noch schlimmer, der Mensch als Mittelpunkt. Also nicht der Mensch als Mittelpunkt, sondern der Mensch im Mittelpunkt. Das ist das Wesentliche. Das heißt, man muss sich um diejenigen kümmern, mit denen man Ziele erreichen will, mit denen man über die Definition auch der Ziele diskutiert und die von dem Weg in Richtung Zielerreichung betroffen sind. Damit sind wir relativ nahe schon bei denjenigen, die außerhalb direkt der Unternehmung stehen. Also man muss sich von reinem mechanistischen Denken befreien und sehen, dass man es immer mit Handeln in sozialen Kontexten zu tun hat.
Ja, finde ich sehr gut. Auch diese schöne Analogie, der Mensch im Mittelpunkt und eben nicht der Mensch als Mittel. Ja, das finde ich großartig.
Punkt.
Genau, Punkt. Großartig. So merkfähig, so klar und so einfach, finde ich wunderbar. Jetzt gibt es in dieser Welt ja sehr viele verschiedene Auffassungen darüber, was gutes Führen ist. Ich beobachte nach wie vor zwei grundsätzlich verschiedene Modelle. Ja, das eine ist wirklich top-down, wie du sagst. Das ist eine Topkraft und 1000 Helferlein. Einer denkt und 1000 führen aus. Davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Und es gibt ganz andere Modelle, wo eben genau wie bei dir der Mensch im Mittelpunkt steht. Magst du mal teilen, die wichtigsten Gedanken, was bedeutet eigentlich gutes Führen für dich, Werner?
Es beginnt damit, dass man sich klar wird darüber, was man will. Und das heißt, man muss eine, du hättest vorhin gesagt, eine bessere Welt im Kopf haben, die man erreichen will oder so etwas. Das klingt nun sehr abstrakt. Also man setzt sich auf jeden Fall Ziele. Und über diese Ziele muss man mit anderen diskutieren. Sind diese Ziele wirklich vernünftig? Sind sie auch erreichbar? Und das heißt, man ist ja dann schon im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen über diese Ziele. Und dann muss man diese Menschen auch da abholen, wo sie sind und auf dem Weg zur Zielerreichung mitnehmen. Wenn man sie mitnehmen will und nicht vor den Kopf stoßen will, dann muss man ihnen zuhören und mit ihnen in einen Dialog eintreten. Das ist manchmal sehr mühsam. Und es geht da sicherlich manchmal zu weit, dass man aus dem Diskutieren gar nicht mehr rauskommt und nicht zum Handeln geht. Das kann es auch nicht sein. Aber führen heißt für mich immer Menschen mitnehmen.
Ja. Großartig. Menschen mitnehmen. Und du sprachst gerade etwas an, was zentraler Teil davon ist, nämlich zuhören. Und auch ich stimme dir zu. Manchmal denken wahrscheinlich auch hier die Hörer im Podcast, oh Mann, warum müssen wir das jetzt nochmal diskutieren und nochmal und nochmal? Es gibt Firmenkulturen, die zu langsam sind, weil sie zu lange diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es auch das Gegenteil. Es gibt viele Menschen, die sich eben nicht gehört fühlen. Warum ist Zuhören eigentlich manchmal so mühsam?
Naja, manchmal weiß man ja so genau, was man will, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man da groß drüber diskutieren muss, auch dann über die Zielerreichung. Aber das ist häufig ein großer Irrtum. Insofern, es hat natürlich nur einen Sinn, sich diese Zeit zu nehmen, zum Diskutieren, zum Zuhören, zum Sprechen, wenn man auch bereit ist, etwas gegebenenfalls zu verändern oder anzupassen. Und trotzdem, am Ende müssen Entscheidungen stehen. Und wenn diese Entscheidungen im Kollektiv harmonisch getroffen werden, ist das sehr schön. Aber es gibt auch Situationen, wo man sagen muss, also am Ende des Tages muss jemand die Verantwortung übernehmen und das darf man dann auch nicht scheuen.
Ja, sehe ich genau wie du. Und das kann eben mühsam sein. Es geht mir genauso, zu glauben, eigentlich ist ja schon alles klar. Ziel ist klar, Weg ist klar. Worum müssen wir überhaupt noch diskutieren? Aber es ist eben für andere Menschen vielleicht nicht ganz so klar wie für ja. dich oder für mich. Ne? Geht mir genauso. Mein größtes Problem ist das schwarze Loch der Annahmen. Die Annahme, dass dann, wenn du und ich, Werner, dasselbe Ziel anpeilen, dass ja eigentlich auch klar ist, auf welchen Optionen wir da hinkommen können. Und da bin ich nach wie vor lernender. Ich werde besser, aber das ist immer noch der größte Fehler meines Lebens. Das schwarze Loch der Annahmen. Und ja, zuhören kann schon mal mühsam sein. Ich würde jetzt gerne mal den Scheinwerfer halten auf eines, was dich ja so sehr auszeichnet, nämlich führen in der Wirtschaft und führen in der Politik. Was ist eigentlich anders am Führen in der Wirtschaft im Vergleich zum Führen in der Politik?
Ich weigere mich innerlich, da den Unterschied geradezu zu suchen, sondern eher darauf zu sehen, was denn eigentlich ähnlich ist. In beiden Bereichen muss man wissen, wo man hin will. Und das muss in Zielen definierbar sein. Und dabei müssen Grundsätze beachtet werden. Ich muss von einem Politiker nicht nur wissen, was er will, was sind seine Ziele, sondern auch auf welchen ethischen Grundlagen er das möchte. Und ich finde, das ist einer Unternehmung im Prinzip nicht anders. Ich habe vielleicht in einer Unternehmung andere Machtinstrumente, Ich unterschreibe den Arbeitsvertrag für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, klar. Aber trotzdem bin ich nicht gut beraten, mich auf meine Kompetenz zur Top-Down-Entscheidung zu konzentrieren. Das ist am Ende des Tages gefährlich, wenn die Leute nämlich davonlaufen.
Ja, das heißt, du siehst in Wirklichkeit viel, viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Bereichen als Unterschiede.
Ja, klar. Ich meine, sind natürlich die Basics sind natürlich unterschiedlich, weil zum einen habe ich eine Verantwortung für zumindest mal die Überlebensfähigkeit einer Unternehmung. Und da müssen die Zahlen stimmen und da muss die Gewinn- und Verlustrechnung passen und all diese Dinge, das ist Handwerk. Aber dass man trotzdem sagt, wir reden über Optimierung von Zielerreichungswegen, das ist in der Politik genauso. Wobei in der Politik muss ich natürlich noch mehr Wert drauf legen, Menschen, die draußen stehen, die nicht direkt im politischen Prozess eingebunden sind, davon zu überzeugen, dass der Typ, der da einen Vorschlag macht, den Vorschlag gut begründen kann und den dann auch vernünftig umsetzen kann. Das ist in der Unternehmung manchmal etwas weniger mühsam, als wenn man mit einer anonymen Öffentlichkeit zu tun hat, die man irgendwie über Medien oder sonst wie überzeugen muss.
Ja, und auch wenn die Gemeinsamkeiten größer sind, hier der Punkt ist, glaube ich, wirklich ein starker zu sagen, in der Politik hast du es wahrscheinlich mit größeren und häufig eben anonymeren Gruppen von Menschen zu tun. In den Unternehmen hast du häufig mehr Transparenz und kannst sehen, mit wem du arbeiten möchtest. Würde mich mal eins interessieren, so ein Lernaustausch in beide Richtungen. Ja, weil viele Menschen machen ja entweder eine Karriere in der Politik oder in der Wirtschaft. Zumindest würde ich mal behaupten, viele Führungskräfte, mit denen wir arbeiten dürfen, wir haben in den letzten 12 Jahren mit ungefähr 10.000 Führungskräften gearbeitet, haben eben nicht die Erfahrung wie du, eine Erfahrung auch in der Politik, sondern sie haben eine Erfahrung nur in der Wirtschaft. Was können denn Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten, von Politikern lernen?
Naja, also ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, dass es sehr sinnvoll ist, wenn Führungskräfte in beiden Dimensionen Erfahrungen sammeln. Es gibt ja so eine gewisse, einen gewissen Kanon von Vorurteilen gegenüber der jeweils anderen Dimension. Da sind dann auf der einen Seite die reinen Machtmenschen, denen an sich das ökonomische Überleben an zweiter Stelle kommt. Und auf der anderen Seite gibt es die profitgierigen Ökonomen, die eigentlich keinen politischen Rahmen haben, innerhalb dessen sie handeln wollen und vor allen Dingen diesen Rahmen auch nicht mitgestalten wollen. Also ich glaube, das müssen wir überwinden. Das ist, ehrlich gesagt, heutzutage nicht mehr angemessen. Was wichtig ist, ist, dass es einen leichteren Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft gibt, übrigens auch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Ja.
Es ist ja so, dass man, wenn man aus einer politischen Funktion kommt, häufig für eine Reintegration in den Wirtschaftsprozess eher ein Problem darstellt als eine Bereicherung. Und das sind verschenkte Erfahrungen und Ressourcen.
Ja. Ich weiß nicht genau, wie viel du darüber teilen darfst und magst, aber so viel du teilen darfst und magst, wie kam denn damals dein Wechsel und ein Einstieg in die Europäische Investitionsbank zustande?
Oh, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich war ja zu dieser Zeit schon im 7. Jahr Staatsminister im Auswärtigen Amt, und zwar der Europastaatsminister und der Koordinator der Europapolitik der Bundesregierung im Bundeskabinett, sowohl bei Helmut Kohl, auch später bei Angela Merkel, und deutsch-französischer Koordinator. Also ich war in diesem europäischen Geschäft da sehr tief drin. Und die Europäische Investitionsbank ist den allermeisten Politikerinnen und Politikern in Bonn oder später in Berlin eine völlig unbekannte Größe. Ja, das ist, ich sage mal, der letzte ungehobene Schatz der europäischen Integrationsgeschichte. Dabei ist den meisten Politikerinnen und Politikern eben nicht klar, was sie damit für ein Instrument in der Hand haben. Die EIB ist die größte multilaterale Entwicklungsbank. Und sie ist doppelt so groß wie die Weltbank. Das heißt also, sie können die politisch Führenden, die das Instrument in der Hand haben, können damit etwas bewegen. Und deswegen ist es wichtig, wie und auch wer diese Bank führt. Und wir haben in der Bundesregierung regelmäßig unsere Gespräche gehabt, einmal im Monat im Bundeskanzleramt, wo ich dann für das Auswärtige Amt teilgenommen habe und wo man darüber diskutiert hat, welche internationalen Positionen in den nächsten 6 Monaten neu zu besetzen sind und ob Deutschland irgendwo Interessen hat. Und als dann der Punkt der Europäischen Investitionsbank aufgerufen wurde, sagte der Vertreter des Finanzministeriums, mein Minister würde auf seiner Sprache sagen, nur über meine Leiche. Also damit war die Kandidatin, die vorgesehen war, aus dem Geschäft. Und dann ging die Gruppe auseinander und hat gesagt, also wir haben da keine Karten im Spiel. Wir sehen mal, was da in Luxemburg oder in Brüssel passiert. Und ich bin noch am selben Tag eine Etage weiter nach oben gegangen, habe bei der Bundeskanzlerin angeklopft und habe gesagt, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie wollen, haben Sie jetzt einen Kandidaten. Und das hat die Bundesregierung aufgegriffen und in den Gremien durchgesetzt. Das war also für mich eine einzigartige Erfahrung, bin ich auch extrem dankbar für. Wurde in Deutschland in der Breite auch unterstützt. Und so bin ich an diese Rolle gekommen. Ein totaler Wechsel.
Wie lange hast du nachdenken müssen, ob du diese Aufgabe willst?
Also über das Wollen habe ich nicht lange, lange nachdenken müssen, aber ich bin selbstkritisch und bescheiden genug, um mir die Frage zu stellen, kannst du das denn auch? Und da ist mir dann zu Hilfe gekommen, meine Erkenntnis aus der gesamten Zeit im akademischen Bereich, in der Unternehmung später oder auch im Parlament. Du musst bereit sein, ständig zu lernen. Und dann musst du von den Leuten lernen, die da schon drin sind und den Laden sehr gut kennen und über den du hierarchisch stehst, die aber selber sehr viel mehr verstehen davon als du selber. Und deswegen geh auf diese Leute zu und nutze ihr ungeheures Wissen. Und das hält einen davon ab, in Top-Down-Kategorien zu denken und zu entscheiden, sondern zu sagen, wenn ich das hier packen will, dann muss ich mich auf die Leute verlassen können, die mehr von der Sache verstehen als ich. Im Allgemeinen wie auch im Speziellen. Und gleichzeitig musst du einer Institution, die seit den römischen Verträgen Teil des EU-Setup ist, immer auch die politische Dimension mitdenken. Ja, das ist für manche Ökonomen eine Horrorvision, dass man hier einen Politiker in solcher Situation mit agieren lässt. Aber ich halte das für eine Institution, die die Aufgabe hat, die strategischen Ziele der Europäischen Union mit den Mitteln der Projektfinanzierung insbesondere zu unterstützen und dabei privates Kapital heranzuziehen. Diese Rolle muss man da klar sehen. Und ich glaube, das habe ich dann relativ schnell geschafft. Aber am Anfang bin ich da wild rumgeschwommen.
Vielen Dank fürs Teilen. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr spannende Zeit in deiner Karriere gewesen ist. Danke fürs Teilen. Sehr spannend. Ich würde gerne mal auf einen anderen Begriff kommen, der auch wieder im Wirtschaftsumfeld häufig genutzt wird. Der heißt Stakeholder Management. Stakeholder Management. Manche Führungskräfte tun sich leicht, vertikal zu führen, also sich selbst, ihren Chef, ihre Chefin und die Mitarbeitenden. Sie tun sich aber etwas schwerer, zur Seite zu führen oder multidimensional zu führen, auch Menschen zu führen, denen gegenüber gar keine formale Beziehung besteht, deren Unterstützung man aber braucht. Ja, sie sind Stakeholder, sie sind vielleicht Eigentümer der Firma, aber kaum involviert, schwer zu erreichen. Und das ist ja nochmal eine andere Art von Zusammenarbeit und Beziehung und für manche Führungskraft eine Herausforderung. Was ist denn eigentlich für dich Stakeholder Management und was ist gutes Stakeholder Management?
Also Stakeholder Management ist nicht Rocket Science, sondern das ist die natürliche Wahrnehmung der Tatsache, dass von den Entscheidungen, die in einem solchen Unternehmen getroffen werden, sehr, sehr viele verschiedene Personengruppen betroffen sind. Und die muss man alle mitdenken. In einer solchen Institution wie der ich gearbeitet habe, die letzten 12 Jahre, da hat man zum einen mal die Shareholders, ganz klar, das sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vertreten durch ihre Finanzminister, aber häufig auch indirekt durch ihre Regierungschefs. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin zu den ehemaligen, die immer noch ein Interesse an der Institution haben und daher ihre Pension beziehen zum Beispiel, also ein Interesse daran haben, dass es dem Unternehmen gut geht. Und da sind diejenigen betroffen, mit denen wir zusammenarbeiten draußen, als Geschäftspartner, als Kunden, als diejenigen, die profitieren von der Investitionstätigkeit eines solchen Unternehmens. Und man muss die alle mitdenken und der Versuchung widerstehen, sie gegeneinander auszuspielen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für jemanden, der gerne Lernender ist, ist das auch eine sehr bereichernde Erfahrung. Plötzlich mal zu hören, da ist jemand, an den man gar nicht gedacht hatte, von einer Entscheidung, die wir getroffen haben, indirekt betroffen. Und gut, dass der sich mal äußert und man in Zukunft die Dimension mitdenkt.
Mhm. Magst du?
Also ist der Nutzer einer neuen U-Bahn-Strecke in Sofia Stakeholder oder nicht? Für mich ist er es. In dem Fall, weil er positiv betroffen wird dadurch, dass die Bank eine Verkehrsverbindung finanziert hat, die das Leben erheblich leichter und produktiver macht. Aber das kann ja natürlich auch negative Effekte haben. Und auch die muss man dann mitdenken. Und von daher ist das Denken in Stakeholder-Kategorien für mich eine pure Selbstverständlichkeit. Das gilt allerdings auch, da muss man immer wieder darauf hinweisen, auch für den eigenen Bereich selber. Ja, wir dürfen in Unternehmen nicht Entscheidungen treffen an der Spitze, von denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien unmittelbar betroffen sind. Und wir denken das nicht mit. Das darf nicht sein.
Ja, großartig. Ein weiterer Begriff aus diesem Feld. Wenn ich meine berufliche Karriere Revue passieren lasse bis hierher, dann gibt es zwei Begriffe, von denen ich wahrnehme, dass sie sehr vieldeutig interpretiert werden. Der eine Begriff heißt Strategie. Manche haben ein sehr klares Verständnis davon. Manche haben ein eher, sagen wir mal, vielseitiges, vieldeutiges und nicht ganz so klares Verständnis davon. Manchmal wollen sie eigentlich sagen, das ist etwas Wichtiges oder es ist etwas Langfristiges, sagen aber, es ist Strategie. Also es ist durchaus manchmal etwas vieldeutig, was Strategie in den Köpfen der Menschen bedeutet. Ein zweiter Begriff in der Wirtschaftswelt, der mir immer mal wieder begegnet ist, ist der Begriff, Stefan, das ist jetzt politisch. Ja? Und mein Eindruck war, da wollten die Menschen einfach etwas mit ausdrücken, was vielleicht was zu tun hat mit dem von dir eben beschriebenen Stakeholder-Management. Das sind Menschen mit Interessen. Interessen, die ich sehen muss. Ja? Und die sehe ich vielleicht nicht. Ja? Ist dir schon mal in deinem Wirtschaftsleben der Begriff begegnet, Politics in Business?
Ja, das hört man oft. Und das ist für viele eine Horrorvision. Ist es für mich auch dann, wenn solide unternehmerische Entscheidungen auch unter Beachtung des weiteren Stakeholder-Managements plötzlich politisch per Ordre oder Mufti beeinflusst werden und gesagt, das muss aber anders sein. Das dann exekutiert von Personen, die eigentlich relativ wenig Kompetenz haben, um ein solches Unternehmen zu führen oder zu lenken. Und insofern kann ich verstehen, dass man sagt, die Politik soll sich da raushalten. Auf der anderen Seite, wenn man eine Institution ist, die auf einem fantastischen, großen politischen Wurf basiert, nämlich den Verträgen über die europäischen Gemeinschaften und später die Europäische Union, dann ist man in einem politischen Zielsystem, was man denn auch mit den Mitteln der Wirtschaft unterstützen muss. Insofern, da habe ich teilweise gewundert, als ich in die Bank gekommen bin, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht begriffen haben, dass sie sich nicht vor Politik scheuen müssen, sondern sehen müssen, dass wir einen Auftrag haben, der von der Politik kommt und der die Erreichung eines Zieles mit den Mitteln, die der Bank zur Verfügung stehen, verlangt. Der Begriff der Strategie der macht mich immer sofort nervös, weil ich das Gefühl habe, dass er inflationär gebraucht wird und nicht etwas notwendigerweise präzise mit Zieldefinitionen und Zielerreichungswegen zu tun hat, sondern eher sehr pragmatische Erwägungen umschließt.
Ja, sehe ich auch so. Vielleicht noch eine Nachfrage zu diesen Momenten, wenn man in einer Rolle in einem Unternehmen, vielleicht auch in einer führenden Rolle in einem Unternehmen, jemanden in Anführungsstrichen über sich hat mit mehr Macht, der zwar die Macht hat und sie auch ausübt und eine Entscheidung trifft, aber vielleicht nicht die notwendige Kompetenz hat, diese Entscheidung auch gut zu treffen. Was ist dein Tipp an diese vielen Zuhörer hier? Wie geht man mit einer solchen Situation am besten um, wenn man selbst der oder die Betroffene ist?
Naja, man wird immer versuchen, denjenigen, der da oder diejenigen, die da über einem stehen, zu beeinflussen und vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass die auf dem falschen Trip sind und sie besser zuhören sollten. Aber manchmal ist man natürlich selber derjenige, der auf dem falschen Trip ist. Insofern ist das eine Interaktion, die kann, wenn sie kooperativ und kommunikativ gut gestaltet ist, auch zu guten Ergebnissen führen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass es Verantwortlichkeiten gibt, an denen kommt keiner vorbei. Der Rat der Finanzminister der Europäischen Union ist das quasi das höchste Entscheidungsgremium der Europäischen Investitionsbank. Da sitzen nämlich die 27 Gouverneure drin. Und die muss man überzeugen, wenn man einen Weg durchziehen will, der nicht unbedingt die erste Wahl von diesen Gouverneuren ist. Und das geht manchmal gut, das geht manchmal schief, aber manchmal muss man sich dann eben auch sehr, sehr, sehr viel Mühe machen, zu begründen, warum man etwas tut. Ich erinnere mich sehr genau, 2014 eine Entscheidung, die mir von größter Bedeutung erschien. Damals besetzte Russland die Krim. Und wir hatten gerade in den Jahren davor unser Russlandgeschäft gut ausgebaut. Noch alles in der Hoffnung, dass wir auf dem Weg zum gemeinsamen europäischen Haus weitermachen könnten. Und mit der Besetzung der Krim war für mich klar, der Kerl hört da nicht auf. Und deswegen, wir werden uns aus Russland zurückziehen. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Das muss man aber einen Prozess ansteuern. Und die dadurch frei werdenden Mittel können wir dann verwenden in Georgien, in Moldawien, in der Ukraine und anderen Ländern, die betroffen sind von diesem neuen Hegemonialanspruch Putins. Das ist bei den Ministern nicht überall sofort auf Jubel gestoßen. Und ich habe mich in langen, langen Diskussionen mit Regierungschefs, Außenministern, Finanzministern und anderen da einbringen müssen. Und am Ende haben sie dann das, was ich vorgeschlagen habe, mitgetragen, wofür ich ausgesprochen dankbar bin. Wir wären heute nicht in sehr starken Positionen bei der Unterstützung zum Beispiel dieser genannten Länder, aber insbesondere auch der Ukraine, wenn wir nicht schon 2014 auf diesen Trip gegangen wären, sondern erst vor 2 Jahren.
Ja. Ja, und das ist ein komplexes Riesenthema. Spannend, wie du da von innen Licht drauf wirfst und wir verstehen, was du da damals getan hast. Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen in Richtung Führung. Du hast ja in deiner Karriere mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen Führungskräften gearbeitet. Was unterscheidet denn nach deiner Erfahrung eine durchschnittliche Führungskraft von einer richtig guten?
Also das überfragt mich jetzt ein bisschen. Ich habe ja gesagt, was ich mir als sozusagen Idealführungspersönlichkeit vorstelle. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass ich von diesem Ideal selber oft genug abgewichen bin und dadurch andere enttäuscht habe. Und das passiert eben anderen auch. Und eine richtig gute Führungskraft hat da, sagen wir mal, eine relativ geringe Fehlerquote, während so ein mittlerer Führungstyp vielleicht relativ wenig Gedanken darüber macht, wo die Kollateralschäden bei schlechtem Führen anfallen. Also man sollte sich da nicht selber überschätzen.
Ja, verstanden. Jetzt kommt eine Frage, die kommt aus der Lightwolf-Community. Hier sind ja viele tausend Menschen, die jetzt zuhören und die jede Woche einschalten, immer wieder dabei sind. Einer davon, ein echter Lightwolf-Fan, ist Valerie Leibert. Und Valerie stellte letztens die Frage, als die Person mit mehr Verantwortung motiviert und treibt man andere an. Doch woher nimmt der Lightwolf selbst seine eigene Motivation. Woher nimmst du deine Motivation, Werner?
Ich glaube, es hilft mir, dass ich eben eine lange Erfahrung in der Politik gesammelt habe. Und das Verfolgen politischer Ziele geht halt so. Und manchmal sind diese Mechanismen auch in der Wirtschaft gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall Leute abholen, sie überzeugen oder sich von ihnen überzeugen zu lassen und dann gemeinsam auf den Weg gehen. Aber nicht zu glauben, ich mache das alles alleine. Ich weiß ohnehin mehr als du. Und deswegen folge mir oder lass es sein. Das ist der falsche Weg.
Ja.
Also mich ist es leicht, mich zu motivieren, wenn ich von einem Ziel überzeugt bin. Und ich muss ja nur die Zeitung aufschlagen, um mich über irgendetwas wahnsinnig zu ärgern oder aufzuregen. Ich komme aber dann meistens zu dem Ergebnis, dass man sich halt einbringen muss. Und dass wir bisweilen auch in der politischen Landschaft, das gilt allerdings auch teilweise für Unternehmen, unter einem eklatanten Führungsmangel leiden. Das, was in der westlichen Welt gegenwärtig in bedenklicher Weise abläuft, das ist zum großen Teil auch ein Mangel an Führung und Bereitschaft, Führung zu übernehmen und zu verantworten.
Ja, sehe ich genau wie du. Ich sehe es im Sport. Unterschied zwischen gelegentlichen Glückstreffern und immer wiederkehrenden Siegern und Gewinnern hat oft etwas mit Führung und Verantwortung zu tun. Und im Berufsleben genauso. Ich habe häufig den Satz gehört, wir haben mit ungefähr 160 Firmen in den letzten 12 Jahren arbeiten dürfen. Meistens Einstiegsgespräch mit dem CEO und mit HR. Und wenn wir dann fragen, wo sind denn Potenziale, die sie heben wollen, dann hören wir häufig den Satz, ja, wir hier im Vorstand würden uns ja sehr freuen, wenn die erste Führungsebene mehr selbstständig führen würde. Aber das tun die ja nicht. Und deswegen müssen wir so viel operativ arbeiten. Ja, ich sehe schon, du schmunzelst, ich schmunzel auch ein bisschen. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie bringt man denn andere Menschen dazu, mehr in die Führungsverantwortung zu gehen?
Also erstmal, man muss sie ermutigen, das zu tun und ihnen die Sorge nehmen, dass sie damit der höheren Ebene ins Handwerk pfuschen. Sie müssen natürlich das, was sie tun, auch gut begründen können und kommunikativ abarbeiten. Aber der Einzelne darf keine Angst davor haben, dass dadurch, dass er mal eine Entscheidung trifft, die sich hinterher als problematisch erweist oder als Fehler, sofort bestraft ist. Angst vor Fehlentscheidungen ist eines der größten Hindernisse, Fortschritt zu machen. Und deswegen muss man auch das respektieren, dass also Mitarbeiter Fehler machen. Das kann man am besten überwinden, auch sozusagen auch atmosphärisch abräumen, indem man im ständigen Dialog ist und sich da nicht verweigert.
Ja, klasse. Ja, das ist sicherlich eine der Barrieren. Ich glaube, Angst, Fehler zu machen, wenn man von unten nach oben führen soll, im Hierarchischen, ist sicherlich eine der Barrieren. Und Ermutigung, einfach Verantwortung zu tragen und einfach zu sagen, hey, manchmal triffst du die richtige Entscheidung und manchmal lernst du, ist sicherlich eine der Sachen, die da sehr bei helfen kann. Eine Frage an dich. Du hast eben im Gespräch schon mehrere Male genannt und das ist bestimmt eine der Wurzeln für deinen Erfolg. Du bist einfach ein Mensch, der Menschen einnimmt. Ja, ich kenne dich jetzt einfach schon. Wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht, aber ich habe dich halt seit über 3 Jahrzehnten immer mal wieder erleben dürfen. Ich weiß das aus eigenem Erleben, wie sehr du schaffst, Menschen einfach klar mitzunehmen. Finde ich einfach großartig. Und in diesem Gespräch erwähntest du jetzt schon mehrfach den Begriff Lernen, dass du auch sehr gerne selbst lernst. Was tust du denn, um dich selbst als Führungskraft weiterzuentwickeln?
Ja, sicherlich zu wenig. Also der Ruf nach Lernen, den ich auch oft ausspreche und mir selber wünsche, der wird natürlich oft nicht von einem selber umgesetzt. Aber trotzdem ist es wichtig. Beim Lernen setzt voraus, dass man, und Lernen wollen setzt voraus, dass man neugierig ist. Und deswegen bin ich in der Beziehung auch ein ziemlich altmodischer Typ. Ich konnte mir, als ich jeden Tag im Büro gewesen bin oder irgendwo auf der Welt unterwegs gewesen bin, in Büros oder Flugzeugen oder sonst was, ich könnte mir einen Tag, wo ich nicht morgens erstmal 5 Zeitungen durchgucke, gar nicht vorstellen. Aber wenn ich allein mit Verlegern spreche, dann kriege ich ja mit, die Zeiten sind ziemlich vorbei. Und ich frage mich bisweilen, ich habe mal an einer großen Bürgerversammlung gesagt, da waren zum einen größtenteils ältere Personen dabei oder Personen, die zumindest mal so über 50 waren. Und auf der anderen Seite waren erfreulich viele ganz junge Leute dabei. Und da habe ich gesagt, also den Älteren, seid doch mal ehrlich, wann habt ihr denn eure Kinder zum letzten Mal mit der Zeitung in der Hand erwischt? Und umgekehrt habe ich den Jungen dann gesagt, habt ihr den Eindruck, dass eure Eltern, Onkel und Tanten, Großeltern, denn auch sich mal darum kümmern, was ihr alles auf Social Media mitbekommt und was euch wahnsinnig stark prägt. Und da zeigt sich, dass wir eine Kommunikationsgesellschaft sind, wo das Lernen und die Lernwege sehr, sehr unterschiedlich verteilt sind. Ich habe jetzt die Frage wahrscheinlich nicht genau getroffen, aber ich finde, das ist Lernen ist doch die Bereitschaft, Informationen aufzunehmen und zu versuchen, sie zu verarbeiten, sodass man sie nutzen kann.
Verstanden. Und ja, ich beobachte das auch, dass meine Söhne vollkommen anders Medien nutzen, als ich das tue. Noch vor einer Woche hat meine Frau mir, als ich irgendwo im Ausland unterwegs zur Arbeit war, ein Bild geschickt mit einem unserer beiden Söhne mit einem Buch in der Hand auf der Terrasse. Und schrieb unten drunter, und es geht ja doch. Ja. Und deine Reaktion zeigt es ja auch, wie außergewöhnlich es heutzutage scheint, junge Menschen mit einem Buch in der Hand anzutreffen. Ich erlebe das auch so. These, vor 30 Jahren haben junge Leute wahrscheinlich viel, viel mehr Bücher gelesen als heute. Vielleicht liege ich jetzt falsch. Fakten habe ich dazu keine. Das ist einfach nur subjektives Wahrnehmen. Aber ich finde auch sehr schön, dein Interesse genauso umgekehrt mal in die Welt der jungen Leute zu gehen und zu verstehen, wie die denn eigentlich diese sozialen Medien aufnehmen, was sie mit ihnen machen. Auf jeden Fall ist einfach Lernen offensichtlich ein Motiv, das in dir sehr stark angelegt ist und das du genießt. Und das ist garantiert einer der Faktoren, warum du diesen beeindruckenden Weg nimmst.
Ja, vielen Dank. Aber ich finde das auch wirklich wichtig, dass wenn man darüber klagt, dass man selten jüngere Leute mit dem Buch oder der Tageszeitung in der Hand sieht, das ist jetzt nicht so eine so ein Rückblick auf das, was früher alles besser war und was die doch einfach nachmachen sollten heutzutage, sondern das impliziert auch die Bereitschaft, sich mal zu überlegen, warum wissen die denn trotzdem so viel? Warum haben die denn teilweise auch gutes Judgment, gute Einschätzung von Positionen? Also die müssen ihr Wissen ja und die Entwicklung ihrer Fähigkeiten auch irgendwo herbekommen. Und da muss man dann auch mal gucken, dass es andere Wege gibt als nur Thomas Mann auf der Terrasse zu lesen.
Ja, das glaube ich auch. Meine These ist, das sehe ich zum Beispiel an unserer zweiten Firma, wir führen ja noch eine zweite Firma als Co-Founder im Artificial Intelligence Bereich. Dort ist die Mehrheit der Belegschaft zwischen 22 und 28 Jahre jung. These, ich glaube, diese jungen Menschen nehmen viel mehr Informationen auf. Sie nehmen sie halt häufig über Video auf, nehmen sie deswegen schneller auf und haben vielleicht manchmal einen viel schnelleren Weg, auf eine Essenz zu kommen, als ich, wenn ich eine Zeitung lese oder ein Buch lese oder ein Journal lese oder den Economist lese. Da muss ich halt Wort für Wort durch den Text durch, während im Video das möglicherweise sehr viel schneller geht. Hat bestimmt auch Risiken, aber das ist mal These von mir. Vielleicht kommt daher Ihr Wissen.
Das kann sehr gut sein. Und die gerade für Leute, die für die Neugier besonders wichtig ist und die lernen wollen, ist ja ganz evident, dass zum Beispiel die Kraft von Bildern sehr viel stärker ist als die Kraft von einem Buchstaben.
Ja, sehe ich auch so. Ja. Gut, Werner,
also wenn ich sehe, was ja? Was hat nach diesem schrecklichen Attentatsversuch vorgestern, was hat der Trump, obwohl er ja noch irgendwie, wenn er auch nicht voll getroffen war, aber doch geblutet hat und sowas, was der da gemacht hat, war kommunikativ eine Glanzleistung. Sofort, in dem Moment, wo er da weggesteppt wird, sich aufzurichten und die Hand hochzurecken und den Leuten zuzurufen, fight. Das ist etwas, was von der Geistesgegenwart und von der Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren, gar nicht unterschätzt werden kann.
Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Das war wirklich ein extrem intensiver Moment, in dem er einfach sehr wirksam aus einem Attentat eine Botschaft gemacht hat. Ja.
Ja.
Und das wäre über ein Buch oder über einen Zeitungsartikel in gleicher Form wahrscheinlich sehr viel weniger wirksam gewesen.
Ja.
Ja. Ja. Cool. Meine Abschlussfrage. Du hast viele tausend Hörer hier im Call und ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben, das Gespräch abzuschließen. Und zwar wäre die Frage, hast du eine Botschaft an die Leute, die dir jetzt gerade zuhören, oder vielleicht auch eine Frage, die du ihnen mitgeben möchtest?
Ja, da bin ich jetzt schlecht drauf vorbereitet. Also ich glaube, ich habe genügend deutlich gemacht, dass man sich auf Neues einlassen muss und daraus dann lernen muss, dass man bereit sein muss, sich darüber klar zu werden, auf welcher Wertebasis man Politik macht. Was für mich als Politiker war das immer dieses Dreieck Freiheit, Verantwortung und Recht. Dass solche Ankerpunkte muss man haben im Leben und dann kann man auch mutig daran gehen, aus dem Gelernten was Neues zu entwickeln und neue Ziele zu definieren. Und das macht jeder anders auf anderem Wege, aber man sollte sich nicht scheuen, Verantwortung zu übernehmen.
Toll, großartig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich. Ich fand das ein sensationelles Gespräch. Lieber Werner, ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit, für deine Perspektive, für dieses spannende Gespräch. Du hast viele Leute zum Nachdenken gebracht und hast vielen Leuten sehr viel Wert gegeben. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dr. Werner Heuer. Danke, lieber Werner.
Vielen, vielen Dank.